Heute in CT Uplink reparieren wir Smartphones. Wir retten Daten von kaputten Festplatten und wir haben das neueste Google Tablet Nexus 9 getestet. Bis gleich.
CT Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok und wir reden heute in CT Uplink wieder über die CT24 nochmal. Und da haben wir letzte Woche noch gar nicht so richtig über die Titelthemen geredet und das wollen wir heute nachholen. Mit mir dabei sind heute
Hannes Schirole,
Lutz Labs
und Christian Wölbert.
Ja, es ist eine sehr hardwarelastige Runde, sehr hardwarelastige Sendung. Wir sind alle zumindest früher mal im Mobilressort bei uns gewesen. Das ist ja fast schon so ein Heimspiel für uns. Lutz, du bist inzwischen ein bisschen mehr bei den Sachen, so Festplatten,
Ja,
Datenspeichern und
ich habe mich aus
sowas.
dem Mobilressort verabschiedet
Du
und
bist
mache
ein
jetzt
bisschen mehr die
mehr
Hardware,
Hardware,
aber
genau.
das läuft ja eh alles zusammen. Darüber reden wir gleich. Zuerst dachte ich, wollen wir mal Smartphones reparieren. Christian, das ist ja dein Thema. Du reparierst bei uns jetzt eigentlich die ganzen Smartphones uns der aller Kollegen und deren Freunde und deren Freunde.
Schreib's auch gar nicht mehr, sondern
Ich habe
einfach
immer
nur
das
noch
Gefühl,
Geräte.
damit ist man ja immer sehr beliebt in der Redaktion, wenn man sowas kann, ne?
Ja, das stimmt. Es kamen tatsächlich schon ein paar Kollegen vorbei, aber Hannes kann das ja auch. Der hat ja auch schon einiges repariert und Lutz auch.
Ja, wir haben ja auch schon mal einen Artikel dazu gemacht,
ja,
wir
und auch
beiden.
kaputt gemacht.
Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann müssen die Kollegen ran. Und
Okay. Du hast für die CT Smartphones repariert. Wie einfach ist denn das, selber das zu machen?
ist einfacher als man denkt. Also wenn man es zum ersten Mal aufschraubt, kriegt man schon ein bisschen Respekt, weil die Schalter einfach so klein sind, die Stecker winzig sind und es ist ja auch irgendwie das Handy, was man braucht, wo die ganzen Daten drauf sind, was ein paar hundert Euro gekostet hat und plötzlich denkt man, oh Gott, wenn ich jetzt einmal so feste drücke, dann ist es ein Totalschaden. Aber bisher habe ich noch keins komplett kaputt gemacht. Eins funktioniert jetzt nicht mehr so hundertprozentig, aber
Ja, leider eines unserer Testgeräte, auf denen wir regelmäßig was machen.
war ja nur ein S5.
Ja. Ja, gut, also das ist jetzt vielleicht nicht so ganz optimal gelaufen, aber insgesamt glaube ich, ist die Bilanz doch besser, als ich selber noch vor 2 Jahren gedacht hätte.
Okay, da gibt es ja verschiedene Sachen, die eigentlich bei so einem Smartphone kaputt gehen können. Also das Typische, was einem einfällt, sind, glaube ich, die Displays. Also zumindest, wenn man in der Straßenbahn fährt, dann sieht man immer Leute mit. Genau, mit den spinnennetzförmigen Glassprüngen. Hast du nur das gemacht oder was waren so das, die Sachen, die du ausprobiert hast?
Angefangen habe ich mit dem Einfachsten, also mit Akku tauschen und dann kam das Display tauschen dazu und bei den meisten Modellen ist der Display tausch schon ziemlich kompliziert und das heißt, wenn man das Display irgendwie getauscht bekommt, dann kann man auch noch kleinere Teile wie die Kameras auch noch nebenbei tauschen
So ganz
oder
nebenher nochmal schnell die Kamera
das ist
aufmachen.
dann auf keinen Fall schwerer als der Display-Tausch. Ja.
Okay. Ja, bei meinem Handy, ich kann den Akku einfach hinten den Deckel aufmachen und dann ist der getauscht. Aber ist das so ein Trend? Das heißt ja mal, dass die Smartphones eher schwerer zu reparieren werden, dass man oft den Akku nicht rausnehmen kann und so. Würdest du sagen, ja, ist immer öfter so, oder?
Ich glaube schon, also ich habe da jetzt keine Auswertung gemacht, aber ich glaube, es sind doch auch bei den günstigeren Geräten mehr gekommen, wo der Akku fest eingebaut ist. In den letzten
Also,
Jahren, ja.
nur kurz zwischendurch, ich finde halt immer das Absurde ist, dass du, wenn du ein teures High-End-Gerät hast, das alles nicht geht, du kannst es schwerer reparieren und du kannst vor allem den Akku nicht austauschen. Und wenn du eine Billigkrücke für 120 Euro hast, da kannst du den Rückendeckel abnehmen und einfach einen neuen Akku kaufen. Ne?
Und das Display ist meistens auch noch billiger,
Ja,
wenn die nicht
genau.
verklebt sind.
Stimmt, genau. Du kannst es auch noch einfach austauschen. Also, wo du weniger für bezahlt hast. Ja.
Ja. Das, was ich jetzt im Kopf hatte, war das Moto G. Ist da nicht auch der Akku fest eingebaut? Ich glaube schon.
Ja. Obwohl man den Rückendeckel abnehmen kann.
Ah,
Das ist
okay.
noch absurder dann. Ja.
Man muss vielleicht dazu sagen, also es gibt eigentlich keine klare Grenze zwischen fest eingebaut und leicht entnehmbar. Also gut, man kann sagen, mit oder ohne Werkzeug. Vielleicht ist das eher die bessere Trennlinie. Also ob ich es einfach mit der Hand rausnehmen kann oder ob ich das Werkzeug brauche. Und selbst wenn man Werkzeug braucht bei einigen Handys, ist es dann trotzdem in ein paar Minuten gemacht. Und das finde ich dann auch noch akzeptabel. Vielleicht ist es so, dass sich viele Leute dann trotzdem nicht rantrauen, aber ich glaube, viele CT-Leser trauen sich das zu, auch mal kurz den Schraubendreher in die Hand zu nehmen, das Gehäuse aufzumachen und einen Stecker aufzumachen, dann ist der Akku auch getauscht. Also gibt es eigentlich nichts, was dagegen spricht.
Vor allem, wenn es sowieso im Eimer ist und so nicht mehr verwendbar.
Gut, also ja, meistens ist ja nur der Akku schlapp und dann will man halt einen besseren Akku haben, einen neuen Akku haben. Und wenn das Handy dann natürlich einen Totalschaden hat, ist natürlich ärgerlich, aber die Wahrscheinlichkeit ist echt sehr gering. Also bei den iPhones dauert es 10 Minuten, die beiden Schrauben außen abnehmen.
Vielleicht kann man das ja mal ganz kurz in die Detailkamera halten. Du hast ja ein paar Handys hier mal aufgemacht. Das ist jetzt ein iPhone.
Genau, und das ist der Deckel.
4 oder 4S.
4S, ja. Beim 4 ist es genauso.
Da sind wir.
Genau, um so das jetzt so aufzukriegen, also wir haben jetzt einfach nur, du hast nur die Glasscheibe vom Rücken abgenommen und jetzt sehe ich schon den Akku, da kann man den wahrscheinlich relativ easy dann wechseln und Kamera, glaube ich, kommt man auch relativ leicht ran.
Ach so, ich habe es falsch rum.
Genau.
Da oben ist die Kamera.
Ja. Also bei dem iPhone 4 und 4S ist es wirklich ziemlich easy, den Akku zu tauschen, weil man da die Rückseite abnimmt.
Genau, wie hast du die, da waren mit ein paar Schrauben verbunden?
Oder? Zwei Schrauben einfach rausgenommen.
Okay.
Also hier ist sogar noch so eine Hilfe, ne, zum Rausziehen, so eine Plastikhilfe.
Genau, das ist auch ziemlich praktisch, weil man dann in den meisten Fällen nicht mit so einem Hebel an den Akku ran muss, was weißt du ja auch, Hannes, ne, es kann daneben gehen.
Verbuchen so ein Ding. Ja. Ja. Also, aber wo du gerade sagst, Schrauben, war das nicht so, dass Apple irgendwelche Spezialschrauben eingeführt hatte?
Ja, die denken sich immer neue Schrauben aus und zum Glück liegen die Schraubendreher dann meistens den Ersatzakkus bei. Also das sind halt diese Pentalob-Schrauben, dafür hat man normalerweise zu Hause keinen Schraubendreher, aber wenn man den Akku bestellt im Internet, dann hat man meistens den richtigen Schraubendreher inklusive.
Also selbst so diese Mini-Torx-Schraubendreher, die habe ich dann also zumindest vor ein paar Jahren noch nicht zu Hause gehabt und ich weiß nicht, wie das den anderen Lesern so geht hier.
Ja.
Okay, aber das heißt, wenn man die Ersatzteile hat, dann hat man in der Regel auch das Werkzeug. Man kann ja auch so Werkzeugpacks kaufen. Und wo kriege ich jetzt die Ersatzteile her?
Ja, das ist leider einerseits sehr einfach, weil man sie einfach online bestellen kann und da gibt es eine riesen Auswahl. Andererseits ist es aber auch ziemlich kompliziert, weil man nicht genau weiß, was einen erwartet. Zumindest bei den iPhone-Ersatzteilen ist es so, dass man nicht an die Originalteile von Apple rankommt, sondern man kommt an irgendwelche Teile heran. Manche Händler behaupten auch, sie hätten Originalteile. Ich meine aber, das stimmt nicht. Also ich habe nicht den Eindruck, dass man wirklich Originalteile bekommen kann auf dem freien
Markt. Ihr habt euch die ja auch angeguckt und da gab es ja auch Qualitätsunterschiede, ne?
Genau, also wir haben uns Akkus und Displays näher angeschaut, hauptsächlich fürs iPhone, aber auch für ein paar Android-Modelle. Und da kam raus, dass die Teile, die man online bekommt, dass die nicht Originalqualität bieten, sondern es gab eigentlich zwei Kategorien. Einmal waren es einfach die nachgebauten Teile, wo dann zum Beispiel die Displays ganz andere Farbwiedergabe haben, viel dunkler sind, viel schlechtere Blickwinkel haben. Was wir aber auch gefunden haben, sind Originalteile, die repariert oder refurbished oder wieder aufgearbeitet worden waren.
Das heißt, genau, also da hat man dann Ersatz, im Prinzip ein Originalteil, aber es ist vielleicht auch schon in Benutzung gewesen und man hat da keinen...
Genau, also bei den Displays ist es so, dass das Panel, also das LCD-Panel, was mir mein Bild anzeigt, dass das wirklich original ist, aus einem iPhone, wahrscheinlich von irgendjemandem, dem es mal runtergefallen ist, dass dann aber eine neue Scheibe draufgeklebt wurde und meistens muss dann auch die Hintergrundbeleuchtung ausgetauscht werden, weil der Kleber auf die Rückseite gelaufen ist und man dann Streifen auf dem Display hat. Und zumindest bei den Displays, die wir getestet haben, war die neue Hinterleuchtung dann dunkler und das ist dann schon ein spürbarer Unterschied zum Original.
Ja, ich weiß noch, wir hatten das ja auch bei einem gemeinsam gemessen und da war ja sogar so, dass der Blickwinkel ganz, ganz schlecht war. Vielleicht können wir das einfach nochmal auf der Kamera zeigen. Ich habe hier gerade die Diagrammbilder. Brauchen wir jetzt nicht groß erklären, aber der Unterschied ist, dass bei dem einen Bild, wo es sehr rot alles ist, da sieht man halt über da, wo es rot ist, heißt, aus den Winkeln gibt's einen guten Blickwinkel. Und man sieht, beim einen ist das relativ groß, dieser Bereich, wo man einen guten Blickwinkel hat. Und beim anderen ist das wirklich nur, wenn man ganz direkt drauf guckt. Und das war wirklich so, wenn man dann von der Seite geguckt hat, ist das komplett das Bild fast nicht mehr zu sehen gewesen.
Ja, den Unterschied hat man mit bloßem Auge sofort gesehen. Und das war eins von den nachgebauten Displays, also nicht eins von den reparierten Original-Display, sondern eins von den nachgebauten. Und man weiß leider vorher nicht, was man bekommt, wenn man diese Ersatzteile bestellt. Also man muss natürlich die Bewertungen lesen und wenn man Glück hat, kann man es daraus ableiten, aber man kann sich nicht sicher sein.
Genau. Kann man es irgendwie am Preis festmachen? Auch nicht.
Ja, also ich habe den Eindruck, dass man von den ganz billigen doch eher die Finger lassen sollte, aber dass es auch keine Erfolgsgarantie ist, wenn man jetzt statt 18 Euro, was so ungefähr die billigsten sind, dann vielleicht 20, 30, 35 ausgibt, ist die Chance höher, dass man ein gutes erwischt auf jeden Fall, aber man muss es halt einfach ausprobieren.
Ähnlich bei den Akkus auch. Also die wir hatten ja zusammen auch noch Akkus getestet und die Akkus, die so zumindest in Richtung des Originalpreises gingen, waren ja auch alle in Ordnung.
Ja.
Wir hatten einen für 1 Euro noch bestellt, der ist leider nie angekommen aus Hongkong. Ja. Aber ich wäre mal gespannt gewesen. So.
Ja.
Man sollte, glaube ich, nicht zu viel Geld daran sparen dann.
Ja.
Okay, das heißt, ein bisschen in die Bewertung gucken auf den Seiten. Mhm. Ihr habt ja auch ein paar, also die ihr getestet haben, die stehen auch in der CT, aber wahrscheinlich ist es das ist ja nur ein Mini-Ausschnitt. Es gibt so viele, dass man sich daran ja auch nicht alleine festhalten kann. Das heißt, Bewertung gucken und dann hoffen und vielleicht damit rechnen, dass man auch mal eins erwischen kann, was nicht so gut ist und dann nochmal ran muss. Ne?
Genau, also der Test war eher stichprobenartig gedacht. Wir konnten nicht den ganzen Markt abdecken, aber wir wissen jetzt ungefähr, dass es bei den iPhone-Akkus, dass es da bei den älteren Geräten sehr schwer ist, einen Akku zu finden, der an die Originalkapazität rankommt. Und bei den Android-Geräten hatten wir ein bisschen mehr Glück. Also da waren auch nachgebaute Akkus von aktuellen Geräten echt gut. Und dann gibt es natürlich auch die Geräte, wo man den Akku einfach mit der Hand rausnehmen kann. Und zum Beispiel bei Samsung, was ja super ist. Und da kann man dann auch direkt bei Samsung einen Original-Akku kaufen. Und es kostet dann 30 Euro ungefähr. Ist natürlich schon deutlich teurer, aber hat dafür auf jeden Fall einen Originalteil.
Ja, klingt doch schon mal gut. Jetzt sagen wir mal, ich habe doch nicht so ganz das Händchen fürs Reparieren. Wenn ich durch die Stadt fahre, da ich habe das Gefühl, es gibt fast schon mehr so diese Handy-Reparierstationen, als es O2-Shops oder Casinos.
Läuft die Gegend drauf an.
Ja, wahrscheinlich. Das scheint ja echt ein Phänomen zu sein, habe ich das Gefühl, in den letzten Jahren. Ist das eine gute Alternative, wenn man jetzt sagt, okay, klar, wahrscheinlich ist es ein bisschen billiger, wenn man das selber repariert, nehme ich an.
Ja,
also das ist der Vorteil, dass man die billigste Lösung. Zum Hersteller selber zurückschicken ist wahrscheinlich recht teuer.
Genau.
Und dazwischen liegen diese Läden.
So ist es.
Ich habe deinen Artikel gut gelesen, sehe ich. Ja. Nein, aber was ich fragen will, ist denn so, dass diese Shops was taugen? Ist das eine gute Möglichkeit, seine Geräte da irgendwie aufzupäppeln? Weil manche sehen ja doch eher wie so kleine, so Bastlerladen, einer weiß man auch nicht, wie es mit
umgebaute Imbissstuben.
Also wir haben die iPhone-Doktoren nicht getestet. Es wäre wahrscheinlich dann auch nur eine Stichprobe und es könnte sein, dass man einen schlechten Tag des Technikers erwischt und deswegen was kaputt gegangen ist und es am nächsten Tag wieder alles super ist oder danach generell wieder alles super ist. Mein persönlicher Eindruck ist einfach, dass es eine ganz riesige Spannweite an Qualität gibt, dass es eine relativ junge, wilde Branche ist, dass es keine irgendwie Berufsverbände gibt, wo man jetzt sagen kann, okay, die iPhone- oder Smartphone-Doktoren, die in diesem Berufsverband Mitglied sind, da kann man gewisse Werkstattausstattung, gewisse Professionalität oder eine gewisse Ausbildung der Techniker erwarten. Bei diesen freien Werkstätten scheint es das noch nicht zu geben und da gibt es einige Überraschungen. Also ich war in einer, wo ich dachte, hier würde ich mein Handy nie hingeben, da lag also alles kreuz und quer und es sah einfach total chaotisch aus und ich konnte mir nicht vorstellen, dass man da anständig reparieren kann. Und ich habe auch welche gesehen, die super professionell organisiert waren und kann natürlich sein, dass die vorher extra aufgeräumt haben. Aber ich glaube, es gibt einfach einen riesen Unterschied an Qualität.
Okay. Das kann ja auch jeder machen, ne? Nur jeder kann so einen Laden im Prinzip aufmachen. Du brauchst ja keine Qualifikation dafür.
Ja.
Das können wir doch machen.
Wir haben alle
schon unsere Handys
treffen. Ja, wir haben ja hier in der Arbeitszeit auf heiße Kosten trainiert.
Und jetzt ja, okay, aber also du sagst, es gibt du hast dir welche angeguckt und da die machen durchaus gute Arbeit, kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber geht so.
Vielleicht nur ganz kurz, wie man es rausfindet, welcher Laden gut ist, wie du schon geschildert hast, vielleicht soll man einfach so ein bisschen aufs Gefühl hören. Ne? Mhm. Wenn da jetzt so die Butterstulle noch auf der Werkbank liegt, ist es wahrscheinlich nicht das beste Zeichen.
Ja. Aber also wenn man in die Werkstatt reingucken darf, kann man ja ruhig mal fragen, ist das sicher ein gutes Zeichen. Aber ich würde auch auf die Bewertungen achten, aber nicht nur, weil die ja natürlich auch leider manipuliert sein können. Man sollte halt einfach mit den Leuten reden, sich die Geschäftsbedingungen erklären lassen, versuchen, ein Gefühl dafür zu bekommen, dass der Techniker oder dass die Werkstatt auf jeden Fall, wenn irgendwas schief geht, die Kosten natürlich übernehmen muss. Mhm. Also da sollte man nicht drum rum diskutieren. Es gibt auch Werkstätten, die versuchen, eine ganz günstige Display-Reparatur zu machen, weil sie nur die Frontscheibe austauschen, statt das komplette Display inklusive LCD. Die Scheibe zu tauschen ist natürlich viel billiger, aber es kann halt auch eher mal schief gehen. Und dann sollte man halt nicht das als Kunde bezahlen müssen, sondern dann sollte die Werkstatt den Schaden bezahlen.
Okay. Vielleicht abschließend noch eine Sache, die du in den Artikel auch geschrieben hast, die ich auch ganz spannend fand oder ganz treffend fand, war, klar, es ist billiger auch selber zu reparieren, aber man hat so ein bisschen gemerkt, als du es geschrieben hast, es macht halt auch einfach Spaß, mal sich mit dem Gerät auseinanderzusetzen und basteln. Mhm. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil ich glaube, wir alle haben für die Arbeit, aber vielleicht auch privat schon mal irgendwas repariert. Also ich habe auch mal von einer Freundin habe ich mich hatte ein Handy, da dachte ich, jetzt probiere ich es auch mal und habe es repariert. Das war echt ein Gewurschtel, aber danach war es echt ein gutes Gefühl und ich habe halt mal ins Handy reingeguckt.
Ich bin ja sogar gelernter Informationselektroniker, von daher ist das ein altes Gefühl.
Du hast dann auch keine Überraschungen hinter der Displayscheibe gefunden.
Aber das Gefühl hört auch nie auf, oder?
Es hört nie auf, nein. Ja. Aber.
Das hatte mich auch der eine iPhone-Doktor gesagt, also Smartphone-Doktor, der repariert alles Mögliche. Er meinte auch, nach der 1000. Reparatur ist ein absolutes Glücksgefühl und das ist der Spaß am Job. Und bei mir, bei meinem Handy beim ersten Mal war es halt auch ein total cooles Gefühl und ich würde das jetzt immer wieder machen, nicht beim nagelneuen Gerät, aber sobald ich mein Handy 2 Jahre habe oder so, würde ich es immer selber reparieren. Einfach, weil es unglaublich viel Spaß macht und weil es einem irgendwie das Gefühl gibt, man hat so ein bisschen Autonomie. Also man ist jetzt nicht davon abhängig, dass mir irgendjemand hilft, der sich damit besser auskennt als ich oder den ich dafür bezahle, sondern ich mache es einfach selbst. Und auch wenn ich dann nicht genau weiß, wie das Handy jetzt im Einzelnen, im Detail funktioniert, weiß ich auf jeden Fall viel mehr als vorher und habe mir einfach selbst geholfen.
Du hast gerade gesagt, wenn du es 2 Jahre hast, wegen der Garantie. Also das heißt, während der Garantiezeit ist es vielleicht keine gute Idee, weil man dann die Garantie verliert, aber danach
genau, wird es einfach losgehen. Ja, man verliert ja leider den Garantieanspruch, wenn man es einfach aufschraubt. Aber danach, denke ich, spricht eigentlich nichts gegen die Selbstreparatur.
Okay, dann würde ich sagen, geht mal alle schön Handys reparieren. Du hast auch in der CT haben wir auch ein paar ganz konkrete Anleitungen für ein paar Handys. Ich glaube, ein S3 war dabei und ein iPhone und alles. Mhm. Aber auch generell Tipps. Und wenn ihr es nicht selber bauen könnt, dann geht zum iPhone-Doktor oder schickt es an Christian, der macht es dann für euch. Nein, bitte schickt uns nicht eure kaputten Telefone. Wenn ich jetzt so ein kaputtes Smartphone habe, dann habe ich ja oft auch das Problem, dass die Daten auf dem Gerät vielleicht nicht mehr rankomme. Und mit diesem Problem hast du dich ja auseinandergesetzt, Lutz.
Ja, das war jetzt eine schöne Überleitung. Ja, das war wirklich wunderbar.
Ja. Also nehmen wir doch gleich den Beispiel Smartphone kaputt. Ja, nicht nur das Display, sondern irgendwie geht es gar nicht mehr an. Jetzt habe ich natürlich gerade hatten wir eine Kollegin bei uns, die genau mit diesem Problem hatte, dass in die Daten auch nicht mehr so richtig rangekommen ist. Was mache ich denn da? Klar, Backups sollte ich vorher gemacht haben. Wir wissen alle, dass es dann halt doch nicht passiert. Wie komme ich denn jetzt an die Daten ran?
Kommt drauf an, was noch geht mit dem Smartphone natürlich. Also wenn sich es noch einschalten lässt, dann sollte es kein Problem sein. Wenn nur das Display kaputt ist, kommt man vielleicht per USB dran. Mhm. Und wenn alles kaputt ist, dann wird es schwierig.
Also beim Smartphone, denke ich mal, ist es wahrscheinlich, sobald du an USB nicht mehr rankommst, aufschrauben, wird es wahrscheinlich sehr schwer, an den Flash ranzukommen, an den Speicher richtig auszubauen. Das ist ja ein generelles Problem. Früher bei der Festplatte war das ja alles noch ein bisschen einfacher, oder? Also bei USB-Sticks, SD-Karten, gibt es trotzdem so ein paar Strategien, die ich
mache? Damals, als die Smartphones noch Festplatten hatten.
Wie ist denn das? Also gibt es überhaupt Strategien, an Daten nochmal ranzukommen, wenn das Gerät jetzt erstmal nicht mehr angeht, wenn der Controller vielleicht auch?
Ja, man muss da so ein bisschen unterscheiden, über welches Gerät wir jetzt gerade reden.
Okay.
Also, weiß nicht, fangen wir mit der Festplatte an.
Okay, dann fangen wir
mit der Festplatte
an. Genau, Anfang an bei der Festplatte.
fangen wir an, dass wir einfach gelöschte Daten haben. Also oder dass wir vielleicht eine Formatierung verloren haben. Dann gibt es ja solche Tools wie Testdisk oder andere Endlöschprogramme, die man einfach darauf ansetzen kann. Und das funktioniert auch meistens, weil die Daten eben auch nicht wirklich überschrieben worden sind.
Also wichtig wäre halt, sobald man diesen Fehler bemerkt, nicht noch erst die Festplatte 3 Monate benutzen und dann, sondern wirklich sofort ausschalten oder also sofort nicht mehr benutzen, sondern dann eben mit den Datenrettungstools rangehen.
Genau, und nicht benutzen heißt natürlich auch, nicht etwa noch irgendeine Software auf dieser Platte zu installieren, wenn man genau damit dann die gelöschten Daten wieder überschreiben würde. Also
besser das Datenrettungstool gar nicht erst auf diese Festplatte legen, richtig, sondern irgendwo von einer anderen Festplatte oder vielleicht sogar vom anderen Rechner und dort die Festplatte einbauen.
Okay. Ganz genau. Und dann kann man mit solchen Tools relativ einfach die Sachen wiederherstellen. Es gibt Spezialtools, die Partitionen wiederfinden, die sich auf Filme oder auf Fotos spezialisiert haben. Die meisten Tools sind kostenpflichtig, bieten aber meistens so eine Testversion, wo man dann eben mal gucken kann, was sie denn wieder rausrücken würden, wenn man sie denn bezahlt hätte.
Ganz fieser Trick, ja.
Ganz fieser Trick, aber es ist ja auch okay. Also ja, im Endeffekt, man kann natürlich auch, wenn gar nichts mehr geht, die Daten oder die Festplatte zu einem Datenretter schicken und da ist man dann gleich ein paar hundert Euro los. Mhm. Und da ist dann irgendwie vielleicht zwischen 20, 30, 70, 90 Euro für die Lizenz noch ganz gut angelegt, wenn man auch eben vorher weiß, dass das Ganze Erfolg haben wird.
Okay, das ist, und der Datenretter macht ja eigentlich irgendwas anderes noch? Der geht dann ein bisschen forensischer irgendwie ran an die Daten dazu? Unterschiedlich. Es gibt ja auch in der
unterschiedlich, je nachdem, was eben los ist, ne?
Ja, genau.
Also der Datenretter kommt erst zum Einsatz, wenn wirklich die Hardware kaputt ist, würde ich sagen. Da gibt es ja auch nochmal wieder zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Fälle. Wir haben ja den Fall eines Kollegen gehabt, der hat wohl die Platte, irgendeine externe Festplatte, mal aus Versehen mit einem Notebook-Netzteil versorgt. Da ist halt eine Schutzdiode kaputt gegangen. Mhm. Wenn man weiß, dass das so sein kann, dann kann man die einfach rausrupfen und die Platte läuft wieder.
Ach so, okay. Ja.
Weil die machen jetzt einfach einen Kurzschluss, ja. Genau. Wenn die Platte hingegen natürlich anfängt zu klackern und merkwürdige Geräusche von sich zu geben, dann ist wahrscheinlich mit den Hausmitteln erstmal nicht mehr viel zu machen. Wenn die Daten nicht so wichtig sind, muss man halt vorher, das muss man sich als erstes überlegen. Also als erstes Ruhe bewahren und dann überlegen, wie wichtig sind die Daten. Ja. Dann kann man auch gucken, ob man vielleicht eine baugleiche Platte hat und man kann sogar Köpfe umschrauben und
Das klingt
so, als ob man das machen kann. Das kann man auch machen. Und diese Mythen mit dem Reinraum, den man dazu unbedingt braucht, die sind
mit dem was?
Reinraum.
Der Reinraum. Weil in der Festplatte dürfen natürlich nicht möglichst wenig Partikel sein.
Dass es dann eben nicht irgendwie die Köpfe gebremst werden durch irgendwelchen Dreck. Und,
aber das ist alles gar nicht so schlimm. Du musst
nicht mit Spucke sauber machen.
Nicht mit Spucke sauber machen.
Aber es muss auch nicht ganz so.
Vielleicht vorher mal saugen.
Okay. Gute Gelegenheit. Aber das klingt auf jeden Fall trotzdem um einiges komplizierter als das, was Christian bei den Smartphones gemacht hat. Das heißt, das ist dann schon so Trick 17. Vor allem brauchst du ja auch erst nochmal so eine baugleiche Festplatte.
Ne? Ja, das ist dann eher Trick 17 Quadrat manchmal. Ja. Weil das mit dem baugleich, das ist nämlich auch so. Es gab mal eine Zeit, wo man also. Noch ein anderer Fall, nicht die Köpfe sind kaputt oder es gibt ein mechanisches Problem, sondern die Elektronik auf der Platte ist kaputt. Also auf der Platine. Da hieß es eine ganze Zeit lang, Platine austauschen und wird schon gehen. Und dann gab es wohl mal eine Zeit, da ging das nicht mehr. Weil nämlich irgendwelche Plattendaten auf dem Flash-Speicher dieser Platine gespeichert wurden. Davon sind die Hersteller jetzt schon wieder abgekommen.
Das heißt, sowas kann durchaus auch helfen.
Sowas kann durchaus helfen.
Das ist schon klingt, also ich würde mir zutrauen, ein Display zu wechseln, aber so ein Kopf Festplatte, also es klingt doch als, oder meinst du, dass es macht?
Wobei das doch recht grobe Mechanik ist da drin, ne?
Grob,
oder? Also diese,
okay. Nicht wirklich.
Okay. Also das heißt, wir haben ja hier eine, also hier die Platine hinten die austauschen.
Die Platine austauschen ist überhaupt kein Thema.
Die sind nicht so
Thema.
Filigran, die Schrauben,
nein, das sind 5-6 Schrauben.
Stimmt. Ja, klar. Das, aber ein Kopf, da muss ich ja komplett rein.
Aber Kopf ist doch extrem filigran.
Ja, okay, gut. Ja.
Also, das heißt, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, darüber hinaus diese Tools einzusetzen. Das wäre der erste Schritt. Und dann sollte man sich vielleicht erstmal überhaupt überlegen, sind die Daten wichtig genug, um jetzt weiterzugehen? Kann ich denn aber nicht, wenn ich jetzt selber da anfange, an der Hardware rumzuschrauben, sogar noch mehr eher kaputt machen? Soll ich dann nicht lieber doch gleich zum
Datenleiter schicken? Ja, naja gut, ich meine, es gibt natürlich den Spruch, Daten, von denen es kein Backup gibt, sind keine wichtigen Daten. aber klar, man muss natürlich erstmal sehen, was sind das für Daten, und wenn man erstmal anfängt, die Platte zu öffnen, dann sollte es sich wirklich nicht mehr um wichtige Daten handeln.
Dann solltest du dich darauf einrichten, dass du sie
nicht wiederbekommst.
Nicht wiederbekommst. Okay.
Das ist was für Bastler, das ist was für Leute, die mal Spaß haben, so eine Platte aufzuschrauben und gucken, ob es geht. Noch ganz kurz zur Platine. Es muss die absolut gleiche Revision dieser Platine sein, sonst funktioniert das nicht.
Wenn ich das jetzt machen will, habe ich dann auch eine gute Chance, dass ich irgendwie im Internet auf YouTube eine Anleitung dafür finde, oder muss ich einfach mal drauf losschrauben? Bei den Smartphones ist ja zum Glück so, dass man für fast alle gängigen Reparaturen jemanden findet, der es schon mal gemacht hat und dann seine Anleitung online gestellt hat.
Also wenn man die Platte erstmal aufgeschraubt hat, was nun auch nicht schwer ist, man muss nur gucken, dass irgendwo eine Schraube ist immer unter einem Aufkleber natürlich verborgen, dann sieht man eigentlich, wo die richtigen Schrauben sind.
Braucht man nicht unbedingt eine Anleitung?
Braucht man nicht zwingend.
Okay. Ja, bei den Smartphones sind die Anleitungen ja ziemlich unverzichtbar. Ja.
Die sind natürlich auch etwas anders zusammengebaut, klar.
Ja.
Okay, das war es über die Festplatten. In der CT hat Mirko, habe ich gesehen, auch noch einiges an Tipps, wie man an die Festplatten, was man da noch alles machen kann. Dann reden wir jetzt mal aber über unsere Smartphones, SD-Karten, USB-Sticks. Da stelle ich mir um einiges schwieriger vor. Allein schon, weil die nicht so, da kann ich die Platine ja gar nicht abschrauben, da kann ich den Controller gar nicht so leicht, da komme ich ja überall gar nicht so leicht ran.
Nur bei den etwas größeren Sachen, genau. Ja. Also ich habe auch mal ein paar kleine Sachen mitgebracht, die wir hier irgendwie mal in dem Rahmen benutzt haben. Auch ein paar USB-Sticks. Wir fangen aber vielleicht einfach mal mit den Speicherkarten an. Ich weiß nicht, Hannes, kannst du mal die...
Geben, das, kann
das hier ist eine Micro-SD-Karte, die kannst du... Die habe ich versucht zu öffnen, es ist mir nicht gelungen.
Du musst, glaube ich, noch näher ran.
Du musst, glaube ich, noch näher ran.
Jeder hat
jeder kennt so ein Ding, und wer eine defekte Karte hat, kann ja mal Spaß haben, zum Schmirgelpapier greifen. Nein, ich habe versucht, sie mit einem Seitenschneider aufzuknipsen, um zu gucken, ob da noch was geht. Hat wunderbar funktioniert. Wir sollten vielleicht mal eine abschleifen oder so, aber egal. Das hier ist das, was in einer normalen SD-Karte drin ist. Also in einer einigermaßen aktuellen.
Ist ja gar nicht so groß wie eine normale SD-Karte.
Nee, da fehlt einfach nur das Gehäuse. Nur das Gehäuse ist ja ein bisschen...
Gab es nicht früher mal so spezielle Speicherkarten für Smartphones, dieses Format hatten auch? Irgendwie...
Kommt hier bekannt
vor. MMC, ja, genau, sowas, ja. Stimmt.
Gut. Okay.
Und ja, die kennt das ja
jeder. Genau.
Genau, und da kann man auch irgendwie nichts mehr machen. Die Dinger sind, wenn sie denn mechanisch kaputt sein sollten und man sie mit irgendwelchen elektronischen Tricks nicht wieder beleben kann, dann sind sie einfach kaputt.
Oh, das
hier sehen wir jetzt nochmal eine Compact-Flash-Karte. Kommt vielleicht noch Leuten, die früher mit Profikameras gearbeitet haben.
Ja, meine Canon hat die noch, und ich ärgere mich jedes Mal auf einer Messe, dass ich als Einziger auf der Welt keine SD-Karten in der Kamera habe.
Aber wie man da sieht, sind die Chips da noch einzeln aufgelötet.
Vom Krieg hat man die noch verwendet.
Könnte man die jetzt hier rausnehmen? Und also würde man das hinkriegen?
Ob man das hinkriegt, ist immer die Frage.
Okay, ich würde es nicht hinkriegen. Würdest du es hinkriegen?
Ja, ich würde mir das vielleicht zutrauen, ja.
Also, aber das heißt, bei der könnte man dann vielleicht doch den Speicher einfach auf eine andere Karte
löten
und hoffen, dass es dann wieder geht.
Ja, genau.
Also,
okay. Das war mir jetzt nicht klar.
Wie viele Kontakte sind das? 40?
Ich habe nicht gezählt.
Das müssen schon wichtige Fotos sein.
Das sollten schon wichtige Fotos
sein. Unter Mikroskop arbeiten.
Ja, genau. Am besten eine 3D-Lupe natürlich, weil dann kannst du ein bisschen besser gucken.
Okay.
Das kann man machen. Genau, wo wir jetzt schon mal beim Löten sind. Es gibt eigentlich bei den USB-Sticks drei verschiedene Arten. Mhm. Naja, zwei. Das sind einerseits die intern wirklich völlig verklebt sind. Da kommt man dann gar nichts mehr dran.
Da ist, also ich weiß nicht, ob man es jetzt hier sieht, oder ist eigentlich komplett einmal so ein schwarzer.
Genau. Den kann man auch nicht ran abnehmen.
Da kommt man nicht dran, das hat
sieht aus wie keinen Sinn.
Und dann gibt es hier ebenfalls wieder welche, die ähnlich aufgebaut sind wie die Compact Flash Karte, mit einem Controller und mit Flash-Speicher. Und da haben wir auch hier zwei verschiedene Typen. Bei dem einen kommt man nämlich an die Lötpunkte noch dran, der könnte man wieder, ebenso wie bei der Compact Flash Karte, das Ganze umlöten. Bei dem einen Speicher haben wir es auch versucht, beziehungsweise bei dir wollten es machen.
Ja.
Haben uns also den baugleichen USB-Stick nochmal besorgt. aufgeschraubt und dann festgestellt, dass er, obwohl er äußerlich vollkommen identisch war, intern leider schon wieder eine andere Revision hatte und ein ganz anderer Controller drauf war.
Mhm. Ah, okay. Das heißt, wenn ich es mit Tools nicht hinbekomme, liegt es vielleicht am Controller oder so. Das heißt, ich nehme den Speicher, den Flash, nehme ich ab, löte den ab, haue ihn auf einen anderen Stick drauf und hoffe, dass der Controller ihn gleich ansteuert, sodass ich an diese Daten wieder rankomme. Dann habe ich noch eine Chance, wenn nicht der Speicher selber wirklich kaputt korrupt ist.
Oder so. Der Speicher selbst soll nach dem, was ich so gelesen habe, eigentlich eher in weniger als 1% der Fälle wirklich der Schuldige sein am Defekt.
Also das heißt, meistens ist es dann auch tatsächlich so, dass auf dem Speicher die Daten eigentlich noch liegen und deswegen ist es wert, wenn die Daten so wichtig sind, wenn die Präsentation, die Masterarbeit oder die Urlaubsfotos drauf sind, das mal auszuprobieren. Okay, wenn ich das nicht hinkriege, vielleicht könnte es mir auch mein Handy-Doktor machen, weiß ich nicht.
Sollen wir mal fragen, also die guten Handy-Doktoren haben auf jeden Fall Mikroskope, die können löten, haben auch spezielle feine Lötkolben und
Das ist durchaus ein guter Tipp.
Aber das heißt, bei der Festplatte habe ich immer noch sehr, sehr viele Möglichkeiten eigentlich, wie schon immer. Allein auch wegen der Größe geschuldet und so wird es bei den anderen Sachen schwierig. Das heißt, wenn man kein Backup hat, dann hat man eigentlich...
Natürlich gerade bei Speicherkarten, wo eben die gerade eben geknipsten Fotos drauf sind, da wird man natürlich noch kein Backup haben können.
Ja, genau.
Von daher ist so ein für den Urlaub so ein Image-Tank vielleicht doch nicht so das Dümmste.
Ja. Also mir ist tatsächlich passiert auch, dass ich eine Micro-SD-Karte dann... beim Transportieren irgendwie mir durchgeknickt ist. Aber da werde ich natürlich auch nichts mehr machen können.
Nee, da kann man.
Aber das ist natürlich das typische Szenario. Du bist im Urlaub, du bist im Stress, die Kamera fällt vielleicht runter irgendwie und dann ist die SD-Karte.
Gibt es aber auch Backup-Möglichkeiten?
Dass du halt zu Hause im Hotelzimmer oder was?
Ja, also über das Tablet zum Beispiel.
Ja, also da, wo ich zum Beispiel in Urlaub gehe, wenn ich zum Wandern gehe, dann habe ich kein Tablet dabei. Da
aber deine Spiegelreflex?
Nee, da habe ich natürlich eine kompakte Knipse oder ein Handy oder so dabei.
Ja, oder zumindest, also klar, irgendwie ist man immer der Klugscheißer, wenn man danach sagt, hast du ein Backup gemacht, aber es ist halt irgendwie der Knackpunkt, ne, mit dem ganzen Thema, also so interessant es auch ist, aber diese ganze Friemelei und so muss man halt nicht machen, wenn man ein Backup macht.
Ja, richtig.
Und selbst wenn man halt nicht die Karte kopieren kann im Urlaub, nimmt man halt anstatt einer SD-Karte, nimmt man halt 4 mit, ne, und hat zumindest noch 3/4 der Foto.
Vielleicht nicht eine 64er oder 128er, sondern ein paar kleinere. Genau.
Damit man gar nicht in der Versuchung kommt, alles auf einer zu speichern. Ja. Okay.
Eins noch zum Speicher und Auslöten. Du hast vorhin das defekte Handy angesprochen, was dann gar nicht mehr geht.
Ich jetzt noch mal hin,
Auch das hat natürlich einen Speicherchip drauf, den man in der Theorie auslöten kann und dann eben in einem speziellen NAND-Flash-Laser wieder einlesen kann. Vorteil an diesen ganzen Handyspeichern ist ein sogenannter eMMC-Flash drin. Das heißt, das ist nicht nur der Speicher direkt, sondern der Controller ist schon dabei. Das heißt, da muss man sich nichts um weiteres kümmern. Da legt man diesen Chip einfach in so einen NAND-Flash-Laser rein. Vielleicht hat sogar so eine Handy-Doktor-Werkstatt die bessere sowas und liest den da aus.
Okay, und beim Handy ist es ja meistens gar nicht so, dass da irgendwie jetzt der Controller kaputt geht, sondern meistens ist ja das Problem, dass das Handy komplett kaputt ist. Und dann ist der Teil noch gut. Also das heißt, da kann ich das noch machen, wenn ich in das Handy reinkomme. Und das ist dann auch die beste Chance, um solche Daten noch zu holen, wenn man über USB nicht rankommt.
Ja, genau.
Okay. Gut, aber also meine Erfahrung damit ist sowieso, wenn du kein Backup gemacht hast, dann gerade beim Handy, dann wird das einfach unerträglich schwer.
Ja, also auch jetzt auch so rein finanziell, kauf dir eine Festplatte für 100 €, da hast du dann irgendwie 3 TB mittlerweile drauf. Oder bezahl halt irgendeiner Werkstatt 300, 400 oder mehr Euro, um das dann wieder zu holen.
Ja. Okay, aber das heißt, bei vielen Sachen gibt es noch eine Lösung. Ein paar Tipps dazu, wie man bei den verschiedenen Speichertypen Geräten rangeht, haben wir in der CT.
Genau.
Dann wollen wir jetzt mal diesen ganzen alten Schrott, den wir hier auf dem Tisch haben, mal verlassen und mal über was, Neues reden. Okay.
Kommen wir mal nachher noch zu interessantem altem Schrott.
Ja. Aber zuerst zum Neuen. Du hast nämlich Shit hier ein...
Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Tablet. Genau, wir hatten schon mal drüber gesprochen in Uplink Nexus 9, das neue Google-Tablet. Also nicht von Google hergestellt natürlich, aber von HTC und dann mit dem Nexus-Label draufgeklebt. Nur kurze Einführung, Nexus-Geräte, halt die Geräte, die direkt von Google kommen, die man auch in Google Play kaufen kann und die halt einen Android drauf haben, ohne irgendwelche Blowware, irgendwas von den Herstellern, irgendwelche Zusatzkram. Vorteile sind zum Beispiel, dass man ganz schnelle Updates bekommt, also immer die neueste Android-Version. Mhm. Davon ist jetzt halt das neue Tablet draußen in einer neuen Größe.
Da ist ja auch schon Android 5 drauf. Ne?
Genau, ja, stimmt. Das ist das erste Gerät, was wir hier haben mit einer offiziellen vertriebenen Version von Android 5. Alles anders und alles neu und alles super. Nee, aber genau, alles neu schon. Über die Details
haben wir ja schon geredet.
Genau, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Und das Tablet selbst halt, wir haben es noch nicht durchgetestet, wir sind noch in den Tests zugegebenermaßen. Bei unseren ersten Tests ging es vor allem darum, mal die Performance zu testen, weil hier ein Nvidia-Chip drin ist. Der heißt K1 und der Zusatz Denver ist wichtig, denn das ist die 64-Bit-Version, die zwei Prozessorkerne hat. Und somit auch das erste Android-Tablet mit 64-Bit-Software und 64-Bit-Chip. Also es gibt schon so ein paar Smartphones, gab es schon mit 64-Bit-Chip, aber die sind alle noch mit Android 4.4, können das also nicht nutzen. Oder mit iOS, ja, stimmt. Man vergisst es manchmal, ja. Ja, genau. Und der Anfang war erstmal ein paar Benchmarks zu machen. Wir haben halt eine spezielle CoreMark-Version, die nur die Prozessorlast misst. Und dann haben wir halt noch so ein paar Grafik-Benchmarks. Und wir hatten auch schon mal einen Tegra K1-Chip von Nvidia hatten wir da in diesem Nvidia-Shield.
Hatten wir auch in der Sendung schon, genau.
Genau, hatten wir da auch schon da, in 32-Bit-Version allerdings, was recht gut abgeschnitten hat. Und dieses Ding hat jetzt zumindest bei den Prozessor-Benchmarks hat es jetzt noch besser abgeschnitten. Nämlich, du hast jetzt auch gerade hier die Werte, über 10.000 Punkte im Single-Thread-Modus. Das ist das erste Mal.
Single-Thread heißt, da läuft nur ein Kern, das heißt, du misst genau, was ein Kern für sich genau. kann.
Und nicht du hast eine einzige Aufgabe, ja. die entsprechend auch nicht aufgeteilt werden kann, sondern von einem einzigen CPU-Kern auf verarbeitet wird. Und da sieht man es auch, selbst das iPad Air 2, was bislang das schnellste Tablet war, was wir da hatten, das schnellste ARM-Tablet, hat 9800 Punkte. Ist halt nochmal was draufgekommen. In der Praxis bedeutet das, dass alles super flüssig läuft, Spiele laufen sowieso, gar kein Problem. Der Grafikchip ist auch nochmal recht stark. Die Überraschung war dann aber im Test, dass es so an sich gut lief, aber wir immer wieder so kleinere Ruckler hatten. Also so auf einer Webseite oder selbst wenn du auf der Bedienoberfläche mal gescrollt hast. Das passiert nicht dauernd, aber alle paar Minuten lang. Mhm. Wenn man aus App rausgewechselt hat oder in eine App rein, hat es recht lang gedauert. Also wir sprechen hier von Sekundenbruchteilen. Mhm. Aber es war halt merkbar einfach, wenn man andere High-End-Devices kennt halt.
Was sollte eigentlich passieren?
Bislang können wir es auch noch nicht erklären. Als wir es eingeschaltet haben, kam gleich ein Update von Android. Sogar 300 Megabyte groß, ohne irgendwelche Hinweise, ob es Bugfixes waren oder so, wir wissen es nicht. Ein ähnliches Verhalten hat zum Beispiel das LG G3 damals gezeigt. Also ein High-End-Smartphone mit schnellem Prozessor, aber auch hochauflösendem Display. War an sich auch flüssig, aber hatte immer diese kleinen Macken halt, was man eigentlich zu der Hardware nicht so ganz gepasst hat. Und hier ist es halt auch immer noch der Fall. Es ist jetzt kein schwerwiegender Fehler, aber es ist halt nicht das, was man von so einem absoluten High-End-Gerät erwartet. Und es ist halt auch überraschend, weil es gegen die Benchmark spricht.
Ja. Ja, wahrscheinlich möglicherweise dann doch eine Software-Sache, Update könnte es beheben. Genau,
also wir wissen es nicht, aber es weist so auf ein Software-Problem hin, und es könnte gut sein, dass es bald behoben wird mit einer nächsten Android-Version.
Okay, das ist ja schon mal spannend.
Genau.
Genau, und sonst, das Gerät ist ja wahrscheinlich
ein
Tablet.
Ja.
Also, sehen ja alle gleich aus heutzutage.
Genau, also noch höhere Auflösung als Full HD haben sie ja mittlerweile alle. Das Android 5 kann man sich im Internet angucken. Wir haben da schon viele Screenshots gehabt. Ich versuche es mal einzufangen.
Das Gerät ist zu groß.
Man sieht viele Fingerabdrücke.
9 Zoll ist zu groß. Jetzt fängt die Diskussion wieder an. Also,
für die Kamera ist es zu groß.
Dieses Android 5 hat so einen ganz eigenen Stil. Man sieht es jetzt hier beim Kalender, da wechselt halt immer das Hintergrundbild oder man sieht es auch nicht. So, hier.
Zeig alle
stimmt.
Was machen wir morgen?
Hier ist Neujahrstag am 1. Januar bei uns. Diese ganzen Bilder, ich finde, das tangiert immer so das wechselt immer so zwischen Kinderbuch und, ich bin in Berlin aufgewachsen, da gibt es noch im Ostteil, gibt es an manchen so Häuserwänden so Arbeiterbilder, wo irgendwelche Arbeitsszenen dargestellt wurden und das erinnert einen irgendwie, diese ganze Stil erinnert einen danach. So. ist halt wie immer Geschmackssache.
Sozialistischer Realismus.
Ja, stimmt, genau. Das ist der Begriff dafür.
Okay, ich habe mich jetzt auf dem Google-Gerät nicht erwartet, aber
ja. Ich habe mich bisher noch nicht so dran angewöhnt, ja. Muss ich sagen.
Also
ich
aber es ist halt alles so zweidimensionaler Look, wie man es vor iOS auch jetzt kennt.
Okay.
Wie gesagt, wir sind noch in den Tests zu Laufzeiten und Display möchte ich noch nicht so viel sagen. Wir haben da gerade noch, sind gerade noch am Testen. Vielleicht das Einzige noch, diese Displaygröße, halt jetzt knapp 9 Zoll. Die Diskussion bricht ja immer wieder los, vor allem bei den Smartphones, bei den Tablets und so weiter. Und so leid ich diese Diskussion bin, es ist trotzdem bei diesem Tablet wieder, wenn man es in die Hand nimmt und davor einen iPad Mini hatte beispielsweise oder ein Nexus 7, auf einmal kommt es einem zu groß vor. Ja? Ja. Es ist komfortabel, aber irgendwann wird einem der Arm lahm. Im Gegensatz zu einem Tablet, was halt 7 oder nur 8 Zoll groß ist. Im Endeffekt werden, ja, ich auch. Im Endeffekt entscheiden es wieder die Kunden. Also 7 Zoll war mir zu klein und 9 Zoll ist mir zu groß, merke ich jetzt dabei. Wenn man dran interessiert ist an den Geräten, am bester Tipp ist immer, geht bei Saturn oder Mediamarkt oder irgendeinem anderen Elektronikhandel einfach in den Laden und guckt es euch an und fasst es an.
Was soll denn der Spaß kosten? Bisher waren die Nexus-Geräte eher günstig. Mhm.
Ja, 400 Euro kostet es mittlerweile.
Ja. Oh, doch schon.
Es ist kein Schnäppchen mehr, es ist aber angemessen. Also jetzt nur so zum Vergleich, das iPad Air 1, was ja immer noch ein Gerät ist, was total up-to-date ist, kostet auch 400 Euro.
Aber es ist ein Paradigmenwechsel bei Google, weil früher, ich meine, das Nexus 7, das war ja nur wirklich ein Billiggerät, das war einfach also ein Schnäppchen. Und
man kann da viel spekulieren halt, ne? Das Nexus 6 kostet ja jetzt auch weit über 500 Euro, das Smartphone, anders als beim Nexus 5 noch. Es sind halt keine Schnäppchengeräte mehr, aber für die Ausstattung, die sie bieten, ist der Preis immer völlig angemessen.
Ja, früher war es ja für Google anscheinend irgendwie mehr so der Fall, dass die sagen, irgendwie Leute, kauft diese Geräte, wir brauchen die Hardware nicht.
Also es waren bislang halt auch immer, es waren Geräte für Kenner quasi, also es haben sich immer, es waren nie die großen Mainstream-Geräte wie die Galaxy S-Reihe von Samsung. Es waren halt oft Geräte, die sich Leute schon gekauft haben, die sich mit der Technik beschäftigt haben, die irgendwie die Preise verglichen haben etc.
Aber es war für, fand ich immer auch so ein Schnäppchen oder so ein Preistipp. Ja. Also ich weiß nicht, wie oft wir empfohlen haben, wenn uns jemand gefragt hat und gesagt hat, was er ungefähr will, haben wir gesagt, hey, dann ist das Nexus, Nexus 4, Nexus 5 sind irgendwie gute Geräte dafür.
Ja.
Und das ist jetzt nicht mehr so. Also du hast es mit dem iPad verglichen, das iPad Mini, glaube ich, kostet genauso viel.
Das iPad Mini 2 kostet sogar nur 300 Euro.
Und ich finde, und gerade auf dem Markt, bei den Tablets ist immer iPad immer noch so stark.
Mhm.
Also klar, Google kann nicht immer alles super günstig verramschen. Ich glaube, die haben bei den Elterngeräten auch, also vielleicht nicht draufgezahlt, aber auf jeden Fall nicht mehr viel verdient.
Es kann schon sein, dass sie auch draufgezahlt haben.
Und bei denen jetzt, also ich bin mir nicht sicher, ob das
vielleicht ist der Punkt einfach erreicht, wo Google es nicht mehr nötig hat, halt künstlich ihre Geräte zu vertreiben oder diese Demo-Geräte halt irgendwie an die Leute zu bringen, sondern das ist einfach so, dass sie jetzt halt Geräte bauen, um wirklich Geld zu verdienen mit der Hardware auch. Oder um Das sind ja immer verschiedene Hersteller. Das ist jetzt hier HTC, das Smartphone mit Motorola her. Vielleicht auch einfach den Herstellern einen Gefallen zu tun, dass sie halt einmal die Nexus-Reihe bedienen können und da halt Umsatz mitmachen. Man kann nur spekulieren. Auf alle Fälle ist es ein Strategiewechsel. Früher waren die Nexus-Geräte auch teurer. Also dieses Samsung-Gerät, dieses Samsung Galaxy Nexus, hat auch so viel gekostet wie ein Galaxy S. Vielleicht war es auch einfach nur so ein Zwischenstopp mit diesen Schnäppchengeräten zwischendurch, um es mal kurz zu pushen und jetzt wieder ein bisschen wirtschaftlicher zu arbeiten.
Noch früher waren ja die Nexus-Geräte noch gar nicht mal Nexus-Geräte.
Genau.
Wir haben nämlich heute, wir haben festgestellt, die Woche ist ein Geburtstag für Android und zwar im November 2007. Hat Google zum ersten Mal Android vorgestellt, noch nicht die Geräte, aber
sondern nur die Software.
Die Software, die hatten ein paar Jahre davor ein Startup, eine Firma gekauft, die dieses Android gemacht hat, mit Andy Rubin, der jetzt vor kurzem erst von Google weggegangen ist, also auch ganz interessant, der aber quasi mit Android eingekauft wurde. Und du hast nochmal das G1, das allererste.
Also G1 hieß es ja nur in Deutschland, Telekom G1.
Ach, stimmt.
Ansonsten war das HTC Dream. Nee. Können wir das vielleicht nochmal zeigen? Noch also ein bisschen klobig. So. Und der Clou aber, wir packen hier mal alle jegliche Ablenkung weg. Der Clou war halt, dieser Mechanismus?
Eine Tastatur.
Ja, eine Hardware-Tastatur. Also damals herrschte noch ein gefühlter Krieg, irgendwie, ob man eine Hardware-Tastatur oder eine Software-Tastatur braucht. Es läuft auch noch, man sieht es hier, mit Android 1.6. Der Store funktioniert leider mittlerweile nicht mehr, wird nicht mehr unterstützt offensichtlich. Aber ansonsten, ich habe es vorhin mal mit einem Kollegen noch ausprobiert und im Endeffekt ist alles drin, was du bei einem modernen Android-Smartphone auch hast. Du hast WLAN, du hast Bluetooth, du hast Widgets, du hättest theoretisch den App Store, aber es reagiert noch in Ordnung. Also das Scrollen in den Menüs geht, ist alles ein bisschen ruckliger, so, aber es funktioniert. Es ist jetzt nicht so, dass man immer irgendwo falsch hintippt, weil es zu langsam wäre oder lahm oder so. Es ist, man hat sich schon so an die Oberfläche gewöhnt, man findet sich hier auch sofort zurecht. Es gibt ein paar Knöpfe zu viel, nämlich 6 Stück, auch so ein Trackball hier.
Die Trackball, ich fand die damals gar nicht so, der war so schlecht.
Du hast auch auf Hardware-Tastatur geschrieben, ne?
Ja, ich war eher so ein T9-Mensch beim Smartphone. Ah, okay, aber ich fand diesen Trackball eigentlich cool, aber irgendwann war halt klar...
Ja, also ich würde sagen, ich habe lieber ein ruckliges Smartphone als eins, wo ich einfach nicht weiß, wo ich hintippen muss, weil man von oben, von links, von allen Seiten wischen kann.
Und ja, stimmt.
Klar,
ja.
Vielleicht bin ich auch einfach zu faul, mich an die neuen Betriebssystemversionen zu gewöhnen, aber obwohl meins total ruckelt, komme ich damit immer noch schneller klar als mit einem, wo ich mich erstmal 2-3 Wochen voll einarbeiten muss.
Mhm. Also ein gutes, ich finde... Was Apple halt irgendwann mal gezeigt hat, auch ein gutes Betriebssystem braucht halt keine Anleitung und auch keine Gewöhnungszeit, sondern du bist halt innerhalb von 5-6 Minuten bist du drin. Hm. Das sieht auch nicht bei jedem User, aber so das macht halt schon so ein Betriebssystem aus.
Wie ist das denn für euch? Ihr testet ja immer die ganzen Smartphones unterschiedlicher Hersteller und die Oberflächen sind dann natürlich auch anders, obwohl es eigentlich Android ist, was drunter läuft. Also die Sortierungen sind anders. Flucht ihr da nicht manchmal? Das ist eigentlich bei jedem.
Hörst du doch dauernd.
Ja.
Es kommt darauf an, mittlerweile versuchen die Hersteller halt sich immer stärker abzusetzen durch die eigenen Bedienoberflächen, also Samsung hat TouchWiz, HTC hat Sense etc. Und das führt eigentlich nur dazu, dass es so ein Overkill ist, weil diese Android-Version, die beispielsweise auch auf den Nexus-Geräten läuft, eigentlich recht übersichtlich ist und auch in Richtung iOS geht, so von der Übersichtlichkeit und Einstiegsfreundlichkeit. Und sie dann halt irgendwas raufhauen, was es angeblich irgendwie noch schnelleren Zugriff oder du hast 5 Alternativen, wie du in irgendein Menüpunkt kommst, reinmachen und das eigentlich überhaupt nicht nötig ist. Also man muss nicht alles noch effizienter machen, als es ist.
Aber ich finde, eine Sache, die du ansprichst, die finde ich immer total gefährlich beim Smartphone-Testen, wahrscheinlich auch bei anderen Geräten, ist, man muss immer verdammt aufpassen. Man hat meistens ja selber ein Smartphone in der Tasche und man muss immer verdammt aufpassen, dass man nicht irgendwann sich so sehr an die eigene Oberfläche gewöhnt hat, dass man beim Testen irgendwann sagt, oh, das ist überhaupt nicht intuitiv und in Wirklichkeit liegt es nur daran, weil man selber was anderes gewohnt ist. Also ich glaube, wir alle probieren immer wieder auch andere Geräte aus. Du hast dann, glaube ich, ein iOS-Tablet und ein Android-Telefon. Ja. Ich habe auch, zum Beispiel, wenn ich bei Windows-Phone oder so, da laufe ich mal einen Monat mit einem Windows-Phone rum, einfach nur, um nicht diesem Gefühl zu erlegen, dass man nachher sagt, auf was ich, Android ist alles total easy, weil man halt selber sich schon dran gewöhnt hat.
Für einen Tester wäre es also eigentlich am besten, man hat gar keinen Smartphone, sondern man würde einfach ständig regelmäßig wechseln, damit man sich nicht an irgendwas zu sehr gewöhnt.
Oder so einen alten Nokia-Knochen, der
reicht ja.
Ja, genau, eigentlich um aufs Alter zurückzukommen, das war damals schon echt ein Umschwung. Ne?
Ja.
Ja, also genau.
Da mussten wir uns auch ganz erstmal wirklich überlegen, wie testen wir diese Dinger jetzt überhaupt.
Genau, Lutz, haben wir vorhin festgestellt, du hast ja lustigerweise damals das Gerät
dieses auch Telefon noch getestet, ja.
Wie wart ihr damit auch habt ihr damit auch gesurft oder wart ihr nur in den Menüs? Geht das?
Ja, also, klar. Ich
meine, jetzt mittlerweile so mit den neuen Webseiten, kann man damit jetzt irgendwie
online... Ja, das ist halt alles ein bisschen lahm und so, aber an sich
man will es nicht.
Also ja, ich wette, dass irgendeiner von unseren CT-Uplink-Nutzern noch ein G1 im Betrieb hat. Also wenn ja,
vielleicht nicht mehr mit Android 1.6.
Ja, die sollen sich dann bitte mal melden.
Ja, genau. Und welches Betriebssystem da drauf
war. Ja.
Gab ja auch CyanogenMod.
Stimmt, es gibt ein CyanogenMod dafür.
Also 2.1 gibt es mindestens.
Okay. Ja. Aber die offizielle Version endet
bei 1.6.
Genau, ja.
Okay, ich würde sagen, dann sind wir am Schluss der Sendung. Ich wollte am Ende aber noch eine Sache erwähnen. Wir haben nämlich Post bekommen und wir haben wirklich Post bekommen, was ich total cool finde. Enrico hat uns geschrieben und zwar einen Leserbrief und er hat gesagt, weil er keine Social Media benutzt und wir irgendwann mal in der Sendung gesagt haben, dass E-Mail total out ist, hat uns einfach einen handgeschriebenen Brief geschrieben. Das freut uns sehr. Wir antworten auch auf den Brief noch natürlich per Hand. Das wird noch kommen.
Wir hätten es auch schon geliked, aber... Ja.
Auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Das freut uns. Ihr könnt uns auch schreiben. Natürlich handschriftlich an die Redaktion.
Ich glaube, das Einzige, was nicht geht, ist Fax. Aber
doch.
Auch. Ja? Fax geht bei uns.
Steht im Impressum.
Hat jemand die Nummer noch?
417.
417 ist die Durchwahl ganz am Ende. 5352417 per Fax. Oder natürlich auch auf YouTube kommentieren.
Brieftaube.
Per Twitter, sonst irgendwie.
Ja. Rauchzeichen.
Und dann würde ich sagen, schreibt uns vielleicht auch, ob ihr selber schon mal Handys repariert habt. Das würde uns auch noch interessieren. Wie leicht fandet ihr es? Wie schwer? Ja. Oder ob ihr
noch das G1 irgendwo in der Schublade hat oder noch benutzt.
Das würde mich auch interessieren, ob das noch jemand benutzt, auf jeden Fall.
Ja.
Okay, dann würde ich sagen, Schluss für heute. Nächste Woche gibt es eine neue CT. Da gibt es auch wieder spannende Themen. Ich habe eins davon geschrieben, deswegen weiß ich, die nächste CT wird spannend.
Es gibt auf alle Fälle spannende Themen. Ach, jemand hat nämlich eins geschrieben.
Guckt auf jeden Fall in die CT nächste Woche auch rein. Die andere ist noch im Kiosk. Schnell noch kaufen, Smartphones reparieren. Und dann würde ich sagen, bis dann.
Tschüss. Ciao.